Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Wer aus der Neonazi-Szene aussteigt, lebt gefährlich. Das ist zumindest das, was man immer mal wieder liest, wenn man über Menschen liest, die aus der Neonazi-Szene ausgestiegen sind. Da kann es schon mal sein, dass man auch Drohbriefe bekommt. Christian, kannst du sowas sagen, wie viel Angst du im Alltag hast, dich in Berlin zu bewegen? Spielt das eine Rolle für dich?
Nee, eigentlich nicht. Also ich bekomme hier und da mal irgendwelche Drohungen auf Facebook. Ich habe auch, mein Troll of Fame wächst auch sozusagen stetig. Aber grundsätzlich ist das auch ein Schutzmechanismus, den ich mir selber antrainiert habe, dass ich nicht die ganze Zeit an jeder Ecke irgendjemanden erwarte, weil wenn es passiert, passiert's. Ich bereite mich ja auch darauf vor, dass sowas passieren kann. Das heißt, ich mache Selbstverteidigungstraining und alles andere ist halt dann einfach so. Das macht aber keinen Sinn, finde ich persönlich, sich die ganze Zeit darauf zu fokussieren, was alles passieren könnte, wenn irgendjemand irgendwas irgendwie machen will. Das ist sehr, sehr
anstrengend sonst,
ja,
auch.
Wäre für mich, glaube ich, eher sehr nachteilig in allen Belangen im Alltag.
Hat sich das verändert? Also war, keine Ahnung, du bist ja schon vor ein paar Jahren ausgestiegen, war die Drohkulisse in Anführungszeichen am Anfang stärker und ist dann so ein bisschen abgeebbt irgendwann?
Sagen wir mal, als ich meine öffentliche Distanzierung hatte, das war, glaube ich, bei Heute Journal oder sowas mit Klaus Kleber. Danach kamen eben relativ zügig die Drohungen auf Facebook und so weiter. Das fand ich und auch eine andere Person, mit der ich zusammen ausgestiegen bin, nicht ganz so beängstigend, sondern vielmehr das, was uns Angst gemacht hat, war, dass die Leute, die tatsächlich dafür bekannt waren, dass sie so und so gegen Aussteiger vorgehen, also Leute aus vor allem Dortmund, Leipzig, aus anderen ganz klaren, krassen Gruppen, dass die sich gar nicht dazu geäußert haben. Das ist eben das, was man logischerweise clevererweise machen sollte, wenn man sowas plant. Nichts sagen und es einfach zu tun, weil dann eben nicht alles schon auf einen hindeutet. Von daher ist das eher dieses wirklich Unausgesprochene, Unbestimmte ist ja meist das, was Angst macht. Das war auch bei uns.
Christian Ernst Weisgerber, du warst lange in der Neonazi-Szene, vor allen Dingen in Thüringen, aktiv und auch führend, zumindest kann man das über dich lesen, bist ausgestiegen und betreibst heute aktiv sowas wie Aufklärungsarbeit. Bis heute Abend zu Gast, Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Deutschlandfunk Nova.
Christian Weisgerber ist zu Gast. Du bist Neonazi gewesen, bist ausgestiegen. Und wer dich nicht kennt, wird dich jetzt kennenlernen. Denn wir haben uns auch für dich drei grandiose, rein fiktive Aktivitäten ausgedacht, von denen du dich für eine, wenn das möglich ist, entscheiden sollst. Gucken wir mal, was im Angebot ist. Hier steht, hallo, hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Christian Weisgerber. Aktivität 1, ein Tag im Louvre. Christian wählt aus, welches Werk er unbedingt anschauen will.
Und ich muss jetzt entscheiden, welches Werk ich unbedingt anschauen will.
Es wäre so eine naheliegende Frage. Ich vermute, das spielt auf deine Studienzeit in Paris an.
Ah ja, interessant. Ich muss ehrlich zugeben, ich war zwar häufiger außerhalb des Louvres unterwegs, aber ich bin tatsächlich niemand, der das eben braucht, um sich selbst zu bestätigen, dass er sich mit Kunst auskennt, dass er dann irgendwie in diese wirklich kohärenten Massen auch von Touristen, die dann dort rumlaufen, sich hineinzuwerfen. Das war mir dann wirklich zu viel. Sicherlich gibt es dort einige Stücke, die mich unter Umständen interessieren würden, aber was ich an Paris deutlich spannender fand, waren eben die Außenbezirke, in denen ich auch gewohnt habe.
Wo hast du gewohnt?
In Saint-Denis.
Das ist im Norden?
Genau.
Ja.
Das ist eines dieser Banlieues Rouges, wo es sehr stark geknallt hat. Ich glaube 2005, 2006. Da ist auch die Universität, an der ich studiert habe, die eben auch den Ruf genießt, besonders politisch aktiv zu sein. Ist auch tatsächlich so gewesen. Das heißt, das Philosophische Institut, an dem ich viel dort gemacht habe, da haben alle Mitarbeiter die ganze Zeit über einfach gestreikt. Aber es gab trotzdem eben Lehrbetrieb, weil es ist halt dort eine andere Hochschulkultur, sagen wir mal so.
Was hast du studiert da?
Eigentlich bin ich über die Anthropologie dorthin gegangen, habe aber hauptsächlich Soziologie, Philosophie, einfach Seminare, die mich interessiert haben, eben zu Fragen von politischer Theorie, zu Fragen der Arbeitsteilung und Geschlechterdifferenz, solcherlei Sachen haben mich zu der Zeit stark interessiert.
Das heißt, habe ich gelesen, bei dir im Lebenslauf 2015 warst du da. Das heißt, damals war es das Interesse eher wirklich inhaltlicher Art und nicht nach Paris zu gehen, um da Party zu machen.
Nee, ich bin tatsächlich nie eine wirkliche Party-Person gewesen und auch bis jetzt noch nicht so richtig. Ich bevorzuge das eher, mit Freundinnen und Freunden beruhigt umherzusitzen, auch mal eine Spielekonsole zu betätigen, das kann ich mir ganz gut vorstellen, zu chillen, auch gerne bei einem Bier oder bei einem Joint, das ist okay, aber ich bin niemand, der so richtig hart ausrasten kann.
Okay. Das heißt, Louvre wäre jetzt auch nicht unbedingt deins, müsste nicht sein.
Nee, also ich habe tatsächlich in Paris mich eher auf die Büchermärkte begeben und so weiter. Man kann da sehr, sehr gut gebrauchte Bücher kaufen. Man kann sehr schön dort auch Radtouren machen, an der Marne entlang. Solche Sachen habe ich viel stärker bevorzugt.
Zweite Möglichkeit vielleicht eher was, weiß ich nicht, mal gucken. Besuch des Bürgerstammtischs der AfD in Gera.
Interessant. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich zumindest erstmal nichts, was mich abschrecken würde. Vom Grundprinzip geht es da halt zurück zu den Wurzeln.
Also mal in Thüringen unterwegs, ist in der Nähe von Jena.
Genau, ich komme ja ursprünglich selber aus Eisenach, aber in Jena habe ich eben meinen Bachelor studiert. Ich war auch häufiger in Gera, auch zu politischen Aktionen damals noch. Und ja, grundsätzlich, ich persönlich
sehe mich da auch. Also Chris, hast du Kontakt zur AfD, dass du bewusst jetzt sagst, also als Aussteiger, keine Ahnung, suche ich gerade die Auseinandersetzung mit der AfD oder spielt das für dich eigentlich keine so große Rolle?
Das sehe ich jetzt nicht als den großen Inhalt meiner Tageszeit. Natürlich gibt es Leute aus AfD-Kontexten, die mich anschreiben. Auch Leute, die aus der AfD sich zurückgezogen haben oder sagen, dass sie ausgestiegen sind, was auch immer das dann genau heißt. Das kommt häufiger vor. Das sind dann die Menschen, mit denen ich mich auch sehr ausführlich tatsächlich unterhalte. Sonst ist das Interesse der AfD an mir nicht besonders hoch. Und ich sehe mich jetzt nicht als derjenige, der da dann versuchen würde, in Gera am Stammtisch zwei oder drei Leute davon zu überzeugen, dass die Sachen, die sie machen, hochgradig problematisch sind. Ich könnte mir das, wie gesagt, vorstellen, das mal zu machen. Aber ich glaube, dass die Frage diejenige wäre, ob meine Streukraft da ausreichend wäre. Denn das wäre ja nur ein Stammtisch. Das heißt, ich müsste zu allen möglichen Stammtischen fahren. Man müsste sich das mal überlegen. Aber ich würde da auch nicht so... Man klingt dann schnell sehr überheblich, wenn man denkt, dass man durch, nur weil man vermeintlich authentischer spricht, weil man Nazi-Aussteiger ist, dann muss man ja alle Leute, die ja nur nationalpopulistisch sind und ja eigentlich keine richtigen Rassistinnen und Rassisten, wie sie von sich selber glauben, müsste man ja dann sehr einfach überzeugen können. Aber so funktioniert es natürlich meistens nicht, weil die emotionale Bindung an diese eigenen Vorstellungen, auch an die von mir aus eben die wahrgenommene Furcht vor dann eben, wie es genannt wird, Flüchtlingen und so weiter und so fort, ja sehr, sehr stark verankert ist und sich nicht durch den zwanglosen Zwang des besseren Arguments oder irgendwie den Eindruck, dass es auch sehr, sehr schnell eben zu irgendwelchen Neonazi-Strukturen führen kann, wie bei der Gruppe Freital zum Beispiel.
Dritte Möglichkeit, Berlin-Marathon laufen.
Oh, ja, also ich bin selber kein...
Bist du Läufer?
Ich bin Radfahrer tatsächlich, ich fahre sehr viel Rad.
Darf man da nicht auch, gibt es nicht auch diesen Radmarathon parallel? Das weiß ich in Berlin nicht, aber manchmal gibt es ja so, dass man mit Rad auch fahren darf.
Das könnte ich mir eher vorstellen. Einfach, ich bin sehr relativ schwer, ich möchte meine Gelenke nicht so sehr belasten durch vieles Joggen. Ich hatte tatsächlich mal überlegt, einen Marathon zu machen, das ist schon 1-2 Jahre her. Das könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen, wenn Leute mit mir gemeinsam sowohl eben die Vorbereitung trainieren würden, als auch zum Marathon. Ansonsten hätte ich, glaube ich, das Problem, mich da die ganze Zeit zu motivieren. Fände ich dann relativ schwer. Und ich habe keine Lust, auf so eine App zurückzugreifen, weil das, finde ich, ist dann wirklich das Maximum der Selbstoptimierung. Dazu habe ich überhaupt keinen Antrieb, das so zu machen. Ansonsten kann ich mir das gut vorstellen oder auch gerne mit dem Fahrrad, dann können es auch 100 Kilometer sein oder so. Das ist dann okay.
Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, Louvre, Bürgerstammtisch der AfD in Gera oder Berlin-Marathon?
Dann würde ich wahrscheinlich am ehesten den Bürgerstammtisch nehmen, einfach weil der den wenigsten Aufwand bedeuten würde und ich mich nicht in diese Tourismusmengen hinein manövrieren müsste. Ich glaube, dann würde ich das eher bevorzugen.
Und du könntest aus Berlin mit dem Fahrrad ja nach Gera fahren.
Unter Umständen wäre das denkbar, ja.
Weißt du, wann dir zum ersten Mal klar war, dass du Neonazi bist oder geworden bist? Kannst du sowas benennen, so einen Moment?
Sehr schwierig. Einfach weil das ein sehr, sehr schleichender Prozess ist, in dem man sich mehr und mehr mit gewissen Vorstellungen, gewissen Ansichten, auch gewissen Gefühlslagen identifiziert. Zumindest bei mir ganz klar so gewesen. Ich würde wahrscheinlich irgendwann die Zeit zwischen meinem 14., 15. Lebensjahr in der Drehe verorten. Als ich schon einschlägige Musik gehört habe, als ich mich schon auch mit geschichtsrevisionistischen Thesen, die eben sich aus der vermeintlichen Sicht eben nicht der Sieger, die ja die Geschichte schreiben, wie es häufig heißt, sondern aus der Sicht der Deutschen, die dann eben nicht den Krieg angeblich verursacht hätten und die auch so viel gelitten haben und so weiter. Also Sachen, die man jetzt auch ziemlich häufig hört bei AfD-Proponentinnen.
Aber wie bist du da als Teenager drangekommen an solches Zeug?
Das konnte man zum einen über gewisse Kataloge und es gab ja damals auch schon das Internet. Ich hatte jetzt selbst keins daheim zu der Zeit, aber ich konnte einfach bei Freundinnen und Freunden das bestellen, beziehungsweise manche Sachen konnte man auch im Internet abrufen, noch nicht so leicht wie heute, aber auch nicht mit dem größten Aufwand. Von daher, und sagen wir mal so, in der Schule bin ich dann auch, ich war selber Klassensprecher, bin dort gewählt worden, weil ich mich für die Rechte anderer, aber auch meine eigenen Vorstellungen eingesetzt habe, wenn man so möchte. Und ich habe dort zum Beispiel eine Rede halten müssen im Deutschunterricht und so weiter, wo dann halt schon einschlägige Begriffe wie Volksgemeinschaft und dergleichen aufgetaucht sind. Das könnte man sicherlich als einen Punkt ausmachen, da war ich vielleicht 15, 16.
Gab es darauf Reaktionen? Also haben Lehrer reagiert oder Freunde und gesagt, hör mal, ist vielleicht doch irgendwie schwierig oder?
Ja, man muss sich das so vorstellen, dass in der Klasse, in der ich war, das war eine Mathe-Klasse, heißt die galt als die Elite-Klasse, so haben wir uns dort auch zum Großteil gefühlt. Und es ist so gewesen, dass es Standard war auf den Klassenfahrten, dass neben dem damals halt sehr hippen New Metal, also so Slipknot, Linkin Park, System of a Down, auch Böse Onkels als zumindest ein bisschen in die rechte Richtung reichende Musikgruppe und ganz klar auch Lanzer, Stahlgewitter, also richtig die Kult-Neonazi-Bands gehört wurden. Und das war überhaupt kein großes Problem, auch dass es rassistische Witze die ganze Zeit gab und so weiter. Das heißt, von Mitschülern habe ich eher Unterstützung erhalten, die Deutschlehrerin hat dann darauf hingewiesen und so weiter und so fort, aber okay, das ist dann halt ein Hinweis, der ja mein damals subversives Verhalten, oder zumindest habe ich das so empfunden, dass ich jetzt hier Tabu breche und so weiter, eigentlich nur noch gestützt hat.
Ging es eigentlich vor allen Dingen am Anfang darum, das Tabu zu brechen? Also war das die Hauptmotivation?
Das ist sicherlich ein Teil davon gewesen. Ich glaube, es ist relativ wichtig, für mich aus der heutigen Rücksicht oder im Rückblick, dass ich daheim tatsächlich ein relativ eigenwilliges Umfeld genossen habe. Das ist auch so ein Stereotyp, was viele Leute haben. Nazis hatten Probleme daheim und so weiter und so fort. Das ist bei mir jetzt so gewesen. Bei vielen anderen Leuten, die ich kennengelernt habe, also alten Kameraden, war das gar nicht so, wo die Eltern irgendwie Vater fährt Benz, Mutti Mercedes, freuen sich übelst, dass das Kind sich halt politisch engagiert und so und aktiv ist und nicht rumlungert. Von daher, das darf man auch nicht überspannen, den Bogen. Bei mir ist es tatsächlich so gewesen, dass meine Mutter weggegangen ist, als ich ein Jahr alt war, mein Vater und meine Schwester und mich versucht hat, zumindest zu erziehen mit sehr, sehr eigenwilligen Methoden. Also wir mussten die Hausarbeit übernehmen, weil er selber arbeiten war, eben erstmal von 7 bis 16 Uhr und danach noch schwarz die ganze Zeit und da keine andere Person da war, also in seinem Kopf sicherlich eben die Hausfrauenfunktion nicht von jemand anderem ausgeführt wurde, mussten wir das machen und es wurde dann halt sehr willkürlich die Arbeit abgenommen, jeden Tag saugen und wenn schlechte Laune war, gab es trotzdem Ärger. Es gab häusliche Gewalt eben auch in den Reaktionen darauf und so weiter. Das hat sehr früh ein Ungerechtigkeitsempfinden bei mir, aber auch bei meiner Schwester erzeugt und ich finde, das darf man nicht unterschätzen, löst eben auch oder hat bei mir auch das Gefühl ausgelöst, daheim eben nichts zu sagen zu haben, keinen Zugriff auf meinen eigenen Körper zu haben und nicht zu bestimmen zu können, was ich machen möchte. Und eine Form, wie ich das heute zumindest rationalisieren kann, damit umzugehen, ist der Versuch der Selbstermächtigung in so einer Politik, wo es um starkes männliches Verhalten geht, das was eine Politik der Tat und eine Politik der Jugendlichkeit sein möchte, wie alle faschistischen Politiken im Übrigen. Und da ist der Punkt, andere in der Schule zu mobben und zu beleidigen und so weiter und so fort, um sich selber besser zu fühlen, so einfach das klingt, hat einfach sozusagen hat durchaus bei mir sehr positiv gewirkt. Also dass Hass Spaß macht, ist so eine Sache, die ich versuche anderen Leuten klarzumachen, die das vielleicht nicht verstehen können, was es bedeuten kann für junge, vor allem männliche Personen, sich auf so eine Politik einzulassen oder eben auch nur erstmal auf Mobbing oder andere Leute zu schikanieren, weil man sich dadurch einfach sehr mächtig fühlen kann.
Das heißt, das war für dich auch damals so, dass Hass in dem Moment oder Wut oder sich ermächtigen auch sehr viel Spaß und Freude gebracht hat?
Ja, ich denke, das darf man nicht unterschätzen. Viele Leute erzählen auch in den einschlägigen Forschungszweigen, dass diese Form von Ideologie seien Unterdrückung und so weiter und so fort. Aber meistens nicht für die Leute, die sie aktiv ausleben. Klar müssen sie sich an gewisse Regeln halten, aber innerhalb dieser Regeln haben sie vor allem eben bei faschistischen Ideologien eine unheimliche Art und Weise, sich selbst, sagen wir mal, zu entfalten und selbst zu ermächtigen.
Was kannst du das an einem Beispiel mal erläutern?
Ja, in den späteren Gruppen, die sozusagen so eine Art männerbündische Verhältnisse sind, wo wir, das heißt dann eben die jungen Nazis, an jeder Form von Staatlichkeit vorbei machen können, was wir wollen. Das heißt, da ist es ja vollkommen egal, ob das gerade eine Straftat ist, die wir begehen oder nicht. Solche Fragen stellt man sich dort eigentlich eher nicht. Oder wenn man sie sich gestellt hat, macht man das halt so, dass man nicht dran gekriegt wird. Und da kann man sich dann vollkommen ausleben, zumindest nach der Art von Vollkommenheit, die man selber anstrebt.
Ab wann hast du denn das Gefühl gehabt, wenn du sagst, es sind so Männerbünde hinterher dann geworden, also wenn du sagst, am Anfang in der Schule hat es begonnen, dann ist das ja erstmal was, was bei dir sozusagen als Einzelperson stattfindet. Ab wann war das eine Form von Organisation oder wann bist du wo, wie hingegangen?
Ich habe eben in dieser Zeit, die ich vorhin als mein Nazi werden oder sowas
ja, 15, deklariert 16 irgendwie so.
Kontakt einfach zu einem Freund oder zu dem festen Freund einer Klassenkameradin aufgenommen. Der war eben schon in der Eisenacher Nazi-Szene organisiert und der hat mich dann dort in die Kreise eingeführt, ist so eine Art Mentor geworden, hat auch mit mir Bücher gelesen und besprochen. Und davon ausgehend ist es eben relativ zügig so gewesen, dass ich gemerkt habe, okay, in Eisenach sind die Kameraden, die mich halt früher irgendwie sehr fasziniert haben, wenn ich sie auf der Straße gesehen habe, bei irgendwelchen Montagsdemonstrationen gegen Agenda 2010 und Hartz IV, dass die sich schon ein bisschen zurückgezogen hatten, ja, waren so mit Ende 20, teilweise Anfang 30, hatten vielleicht Kinder, hatten auch einfach mehr Lust, irgendwie im Internet in ihren Clans bei World of Warcraft zu chillen oder eben in so einer virtuellen Wehrmachtsuniform bei Call of Duty 2 war das damals noch, auf Briten und Amerikaner zu schießen, virtuellerweise. Das hat mir natürlich nicht so wirklich zugesagt, weil ich ja die ganze Welt verändern wollte.
Du wolltest auf die Straße.
Genau, das ist auch so eine pubertäre Größenwahnsinnigkeit dabei, die es auch bei anderen Pubertierenden gibt, dass sie halt die ganze Welt verändern wollen, weil sie denken, alles ist möglich. Und bei der Art und Weise, wie ich damals eben die Vorstellung hatte, kommt, sagen wir mal, sehr stark der Versuch dazu, so zu leben, wie man es aus den Filmen kennt. Das heißt, dass der männliche Held, der dann eben, sagen wir mal, die unschuldige Prinzessin aus den Klauen des Drachens rettet. Und dann werden in dieses Bild einfach verschiedene Szenarien eingesetzt. Zum Beispiel, eine der Urbilder wäre natürlich symbolisiert, in der Germania das Großdeutsche Reich aus den Klauen der jüdisch-marxistischen Weltverschwörung zu erretten, weil eben der Volkstod naht. Heute heißt es dann eben irgendwie die Islamisierung des Abendlandes aufhalten.
Oder was auch immer.
Oder was damit ja sehr stark derzeit einhergeht, wäre die unschuldige weiße Frau zu retten aus den Klauen des bösen muslimischen Mannes, der dann eben zum Drachen erklärt wird.
Hast du gerade gesagt, auch die Leitbilder sind gleich geblieben, die Ideen dahinter sind gleich geblieben, nur so ein bisschen die Bilder, die man benutzt, sind den Gegebenheiten angepasst worden.
Dem würde ich sehr stark zustimmen, ja. Das handelt sich hauptsächlich bei den sogenannten neuen Rechten eigentlich um eine alte Rechte, die neue Strategien insofern auch nicht mal verwenden, sondern nur neue Labels, neue Bezeichnungen, um eben nicht mit dem Stigma Rassisten zu sein, Nazis zu sein, besetzt zu werden. Zum Teil können sie das dann auch vor Gericht durchdrücken. Und ich weiß nicht, ich habe dafür eigentlich ein Bild, das ich in Schulklassen immer benutze. Das heißt, früher die geneigte Rassistin, der geneigte Rassist hat halt noch offen davon gesprochen, dass es um Rassen geht, die man erhalten muss. Und es ist ganz klar, dass das eben Blutsbanden sind und Abstammungsformen. Und heute spricht die geneigte Person eben eher über Ethnopluralismus. Das heißt, es geht vielmehr um die deutsche Kultur und Tradition. Und diese Art von Labelkosmetik folgt etwas, das ich als Schokoladenprinzip bezeichnen möchte. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen anstößig, aber ich erkläre es trotzdem mal. Wenn man mir da ins Reich der Imagination folgen möchte und sich vorstellt, ich hätte auf meiner Hand so einen riesengroßen, noch dampfenden Haufen Scheiße und dann ist da so ein Fähnchen drin, da steht Scheiße drauf. Dann ist das eben genauso ehrlich, wie früher die Rassistinnen und Rassisten noch waren. Die Labelkosmetik, man ahnt es vielleicht schon, funktioniert so, man nimmt das Fähnchen heraus, auf dem Scheiße steht, steckt ein anderes hinein, zum Beispiel Schokolade, hält das Leuten hin und dann fragt man, willst du nicht ein Stück Schokolade? Und das Prinzip ist dasjenige, die meisten Leute sagen, Scheiße essen ist jetzt nicht mein Fetisch, aber bei Schokolade kann ich schon mal sündigen. Ganz ähnlich wie eben die meisten Leute sagen würden, ja, ich bin natürlich kein Rassist,
genau.
Aber die deutsche Kultur, Tradition, ja gut, dafür kann ich mich schon noch einspannen lassen. Und dummerweise funktioniert das sogar derzeit sehr, sehr gut als eine Methode, um Leute für rassistische und nationalistische Politiken zu motivieren.
Das heißt, die neue Rechte arbeitet natürlich auch stark über die Labels, die dann benutzt werden. Christian Weisgerber ist zu Gast, war lange Neonazi, vor allem im Süden von Thüringen, ist ausgestiegen. Christian, du hast gerade gesagt, dass es bei dir dann irgendwann in diese Strukturen, auch in diese Männerbünde gegangen ist. Bist dann selbst bei den autonomen Nationalisten in Südthüringen gelandet. Warum gerade die? Weil das die Gruppierung war, die da eben erreichbar war? Oder hast du dich bewusst für die entschieden?
Ich habe mich bewusst für die entschieden, weil ich ja eigentlich aus Westthüringen komme. und Eisenach eben dort die Stadt war, in der ich aufgewachsen bin. In denen gab es eher die typischen freien Kameradschaften, NPD und der Punkt, sich zu den autonomen Nationalisten, ich kann noch gleich erklären, was das ist, zu orientieren, war derjenige, dass die, sagen wir mal, das, was die meisten Leute Stereotype als Neonazi kennen, sind ja irgendwelche Skinheads mit Bomberjacken, Springerstiefeln, Baseballschläger wahrscheinlich noch irgendwie dabei. Das ist natürlich die ganze Zeit nicht wirklich repräsentativ gewesen für das, was innerhalb der Szene abgelaufen ist. Da gab es also auch zum Beispiel völkische Neonazis, die mit selbstgestrickten Pullovern rumlaufen, eigentlich so eine Art Reenactment von 33 bis 45 machen. Das sind dann eben Leute, die auch kein einziges englisches Wort sprechen, weil das ist eben einfach totales No-Go. Also dafür müsste ich jetzt auch Strafliegestützen machen oder als Frau dann eben irgendwelche Strafhausarbeiten. Und die denken sich irgendwelche Begriffe dann aus. Laptop heißt dann Klapprechner und der USB-Stick wird zum Datenzäpfchen. Das heißt, da wird wirklich versucht, eine ganz bestimmte Vorstellung, was es heißt, Nazi zu sein, auszuleben. Und natürlich gab es auch noch Skinheads in der Zeit, aber eben auch schon Leute, die gesehen haben, dass diese beiden Gruppen zum Beispiel einfach nicht sehr anziehend auf jugendliche Menschen wirken.
Aber warum haben es die autonomen Nationalisten geschafft, anziehend zu wirken? Was haben die anders gemacht?
Die haben, sagen wir mal, angefangen zu verstehen, dass es nicht möglich ist in der Gesellschaft, wo Nazis und auch Konservative selber die Vorstellung haben, dass die liberale, multikulturelle Gesellschaft zerstört Autorität, zerstört Disziplin, zerstört ganz viele Sachen, die sie ganz wichtig finden erstmal. Und da ist die Idee auch von mir eben nach einer gewissen Zeit in solchen, sagen wir mal, standardisierten Nazi-Strukturen diejenige gewesen, dass ich die Agitationsform an die Menschen anpassen muss, weil ich halt häufiger die Situation hatte, der Jugendorganisation, die ich in Eisenach gegründet und geleitet habe, dass die Leute sich nicht an einfachste Abmachungen halten konnten, obwohl sie die ganze Zeit Führerprinzip geschrien haben. Dementsprechend ist dann die Idee, zu einer Gruppe zu gehen, die zum ersten viel jugendlicher wirkt, weil sie sich an den Subkulturen der autonomen Linken orientiert. Und man darf nicht vergessen, Aneignungsstrategien sind das, was Nazi-Gruppierungen die ganze Zeit machen. Das fängt beim Hakenkreuz an, das ist bei der Übernahme der Roten Fahne aus der Arbeiterinnenbewegung der nächste Schritt. Die Skinhead-Szene oder die Skinhead-Subkultur selbst ist auch eine, die eher unpolitisch oder eben aus der Arbeiterbewegung Englands kam. Auch
das heißt,
einfach
man hat sich eigentlich die Techniken der Linksradikalen genommen und für rechte Zwecke instrumentalisiert.
Zumindest in Teilen hatten sich gewisse Punkte davon genommen, weil die Leute, die das angefangen haben in Berlin, die sogenannte Kameradschaft Tor, die haben autonome Projekte sehr nah gesehen in Friedrichshain, Kreuzberg und so weiter und gesehen, das funktioniert sehr gut an der Staatlichkeit vorbei. Das funktioniert so, dass es jugendliche Menschen anzieht, dass es sogar eine Art Tourismus bekommt. Und die haben dann eben auch angefangen, englische Slogans oder sowas auf Demos zu benutzen, anstatt Kapitalismus zerschlagen, Smash-Capitalism. Und dann war schon der Riesenaufruhr da, weil das ging ja gar nicht, das sei ganz undeutsch und so weiter und so fort. Das heißt, es ist durchaus auch eine Sache, die innerhalb der rechten Szene selbst oder des sogenannten nationalen Widerstands für Wirbel gesorgt hat, aus ganz verschiedenen Gründen, auch weil der schwarze Block eben als Agitationsform übernommen wurde, der eigentlich ja von der autonomen Antifa eingeführt
das heißt,
wurde,
es gab um gegen Nazis. Genau, es war Demonstration, wo dann eben auch die Rechten auf einmal vermummt durch die Straßen gezogen sind und man eigentlich nicht mehr ganz optisch, nicht ganz unterscheiden könnte, sind es jetzt Linksradikale oder Rechtsradikale, ja, auf den ersten Blick.
Auch im Alltag, weil eben die Leute dann rumgelaufen sind wie, sagen wir, ganz normale Hardcore-hörende Menschen oder wie auch immer, ganz normale Jugendliche. Auch weil die Buttons, die man sich dann angeheftet hat, häufig sehr stark denen der Antifa nachempfunden waren. Auch weil die Idee insgesamt eben diejenige war, eine ganz andere vermeintlich antikapitalistische Subkultur aufzubauen, was in Teilen gelungen ist. Zumindest war der Zulauf zu dieser Bewegung am Anfang sehr, sehr stark.
Aber was habt ihr gemacht genau an Aktionen?
Vor allem haben autonome Nationalisten, bei denen ich war, das Internet entdeckt. Das heißt, jetzt spricht man ja viel davon, es gibt sehr viele Nazis im Internet und so weiter und so fort. Das ist tatsächlich ja schon seit der Eröffnung des Internets überhaupt für private Haushalte der Fall gewesen. Und YouTube wurde eigentlich von Leuten wie mir und anderen in der Zeit erstmals benutzt, um andere Leute zu influenzen oder wie auch immer man das
heute nennt. Das heißt, ja, Videos gedreht.
Genau, die den Versuch hatten, zum einen andere Nazis auf unsere Linie einzuschießen und Sympathisierenden zu zeigen, dass wir gar nicht die schlimmen, bösen Nazis sind, sondern eigentlich ja nur gute Nationalisten, gute Patrioten, auch keine Rassisten wollten wir sein, haben damals auch schon die typischen Strategien, die ich eben beschrieben habe, Ethnopluralismus, auch bestimmte Formen von, wie man die soziale Frage aufgreift, wie man gegen Hartz IV vor, oder zumindest wettert, alles Dinge, die wir schon gemacht haben, 2007, 2008, also auch schon 10 Jahre her. Wir haben andere Aktionen gemacht, neben eben Demonstrationen, wo es dann eben auch darum ging, wenn die Polizei blockiert hat oder gegen Demonstrierende das blockiert haben, die Polizeiketten zu durchbrechen und so weiter und so fort, um das möglichst zu filmen, um sich dann eben im Internet auf eine sehr heroische Weise möglichst darstellen zu können, sehr kämpferisch zu wirken und so weiter. Das sind durchaus alles erstmal Image-Aktionen gewesen. In der Folge sind die typischen Unternehmungen passiert. Wir haben eben auch einfach Demonstrationen angemeldet, wenn möglich ausgeführt, Flugblätter verteilt, versucht Leute zu agitieren. Wir haben versucht, keine Gewalt gegen politische Gegnerinnen und Gegner auszuüben, weil uns das ja wieder in das typische stereotype Bild gedrängt hätte, Nazi-Schläger zu sein.
Genau, trotzdem hast du vorhin sowas gesagt, wie im Zweifelsfall gab es halt Straftaten. Kannst du einen Eindruck davon geben, um was es ging?
Ja, also die strategische Idee ist ja diejenige gewesen, nicht wie die typischen marodierenden Nazi-Schläger zu wirken. Das heißt, man sollte nicht abends einfach irgendwelche Leute umklatschen, von denen man dachte, das sind jetzt Antifas oder das sind jetzt Ausländer oder was auch immer. Das wirkt undiszipliniert, das wirkt eben wie die typischen alten Rechten. Und wir wollten ja damals auch schon die neuen Rechten sein. Deshalb, das ist ja auch die spannende Überschneidung, nicht nur, dass sehr viele Leute, die heute bei den Identitären und der AfD sind, sind meine alten Kameraden, sondern die haben auch die gleiche Agenda, dass sie sagen, bloß keine Gewalt nach außen hin, das wirkt wie die typischen plumpen Nazi-Schläger. Das heißt, bei uns gab es Gewalt auf Anordnung, heißt eben auf Demonstrationen Polizeiketten angreifen, heißt, wenn eine Zeitung schlecht über uns geschrieben hat, dort die Fensterscheiben einzuschlagen, heißt, das ist eine der Anekdoten, die viele Leute nicht so erwarten. Es gab auch einfach in einem unserer Orte, wie wir es damals gesagt hätten, in Südthüringen, zu unserem Territorium, wie die Nazis das meist sagen, gehörte, gab es so eine Art Jugendclub-Kneipe mit einem Konzertkeller. Das gehörte eigentlich erstmal so typischen Skinheads, die haben dann halt die Miete versoffen oder zumindest nicht mehr bezahlt. Dann haben wir das halt übernommen, die autonomen Nationalisten. Dann sind Leute von dieser anderen Nazi-Gruppe bei uns eingebrochen, haben irgendwie Merchandise und CDs geklaut. Das fanden wir nicht so gut. Deshalb haben wir dann einfach herausgefunden, wer das gemacht hat. Und dann sind wir halt bei dem daheim rein. Das heißt, da hat jemand die Tür eingetreten und so weiter. Die Person war nicht da. Dementsprechend Glück für die Person. Wurde halt die Hakenkreuzflagge dann zerrissen und so weiter. Weil geht gar nicht, dass so eine Person sowas hat. Zum anderen wollten wir uns auch schon kritisch gegenüber dem historischen Nationalsozialismus positionieren. Haben halt dann die Wohnung ein bisschen zerschlagen und so weiter. Solche Aktionen sind das durchaus.
Bist du persönlich mal irgendwann gefasst worden?
Nicht bei solchen Nacht- und Nebelaktionen, aber bei einem Fall von Hausfriedensbruch. Das war, als eine dieser Größengruppen der völkischen Nationalisten, der sogenannten HDJ, verboten wurde, hat die Journalistin, die hauptsächlich dazu beigetragen hat, dass das passiert ist, Andrea Röpke, in Arnstadt einen Vortrag gehalten. Da bin ich mit auch Leuten wie Ralf Wohleben und Leuten von dieser HDJ hingegangen. In der Absicht, sich das anzuhören erstmal, aber das ist ja vollkommen irrelevant. Es wurde sofort gesagt, wir sollen gehen. Haben wir nicht gemacht. Dementsprechend kam eine Hundertschaft Polizei und hat uns dort rausgeschleppt. Da kann man sagen, bin ich zum einen auch nicht wirklich verhaftet worden, aber gekesselt worden. Da gab es dann auch einen Gerichtsprozess. Aber ansonsten habe ich das, was diese Sachen angeht, relativ unbeschadet überstanden, auch weil wir eben einen gewissen Organisationsgrad hatten, der es schwer gemacht hat, uns ziemlich leicht abzufischen, sage ich mal.
Wenn du die neue Rechte zusätzlich nochmal beschreiben müsstest, also diese Art von Rhetorik ist ein Merkmal. Was würdest du machen, auch um so ein bisschen die zu identifizieren? Was macht die aus?
Ich glaube, dass die Schwierigkeit daran besteht, dass es einfach in vielen Punkten andere Begriffe sind und Leute dann einfach wirklich sich ernsthaft damit auseinandersetzen wollen und denken, es sei was ganz anderes. Und es ist auch so, dass ich damals auch meine eigene Propaganda geglaubt habe. Das heißt, ich habe durchaus geglaubt, dass ich kein Rassist bin, wenn ich Ethnopluralist bin. Ich habe durchaus geglaubt, dass ich auch kein Antisemit bin, wenn ich Antizionist bin und Israel halt nicht insgesamt nicht leiden kann, sondern nur die bösen Zionisten. Das ist auch eine Sache, die ich durchaus diesen Vertreterinnen zuschreiben würde, die dann eben von Begriffen wie Identität sprechen, die sprechen dann eben von irgendwelchen Kulturen, die über Jahrhunderte hinweg gewachsen sind. Und ich glaube, der Punkt, auf den Menschen aufmerksam werden könnten, ist, dass es immer erstens ein Rückbezug auf irgendwas, was ganz natürlich sei. Es sei natürlicherweise ja so, dass es Unterschiede zwischen Deutschen, Franzosen, Türken, sonst was gäbe. Meistens ist das dann sogar noch eine gottgegebene Differenz bei jemandem wie Götz Kubitschek, der als wichtiger Intellektueller gilt, der übrigens damals auch schon mit uns zusammengearbeitet hat. Von daher gab es damals auch schon die klaren Überschneidungen. Und die neben diesen Naturalisierungsprozessen, die ganze Zeit
stattfinden. Also das, was man bei den Identitären zum Beispiel auch immer wieder sieht, raus zur Natur und wir machen ja nur einen schönen Musikabend, also diese Verbindung zur Natur auch zu betonen, neben dem natürlichen Zustand, der in den Sprachen oder in den Vokabeln sich irgendwie wiederfindet.
Ja, also ich würde sagen, das ist ein Punkt, der sehr wichtig ist für alle diese Formen von reaktionären Politiken. Das ist immer eine sehr starke Verbindung zu irgendwas, was als Natur bezeichnet wird, der deutsche Wald und so weiter, wo wir dann hingehen, weil da gibt es ein ganz romantisches Verhältnis zwischen den Deutschen und eben dem deutschen Wald, der deutschen Natur. Aber ich meine das auch eben in dem Sinne, dass Unveränderlichkeiten oder wie auch immer geartete vermeintliche Naturzustände angenommen werden.
Sind Gegebenheiten,
werden,
die ich akzeptieren muss.
Genau, die kann man niemals verändern und deshalb macht es auch keinen Sinn, eine multikulturelle Gesellschaft zu gründen, dieser Ansicht nach, weil es sowieso ganz ausgeschlossen ist, dass diese Kulturen miteinander vereinbar wären. Deshalb wäre es viel wichtiger, zumindest doch was Apartheidsähnliches, das wird dann nur von den wenigsten ausgesprochen, weil das klingt nicht so gut, apartheidsähnliche Zustände zu schaffen, das Ganze schön getrennt und parzialisiert zu halten, so dass da unbedingt nichts vermischt wird. Und es wird eben sehr, sehr stark darauf geachtet, wenn möglich nicht die gleichen Worte, also nicht die Worte von Rassenhygiene, von Blut und Boden zu benutzen, sondern eben zu sagen, ja, wir müssen doch beachten, dass es natürliche Volksbezüge und Traditionen auf einem geografischen Raum gibt, die halt natürlich auch was mit Abstammungen zu tun haben. Das heißt, so wird dann umschrieben, dass es um eine Blut- und Boden Politik gehen soll. Dann wird eben rumgeredet, wenn man sagt, ja, seid ihr da nicht genauso? Wird immer gesagt, nein, wir setzen ja auch, wollen da gar nichts gleichsetzen und wir erkennen doch auch alle Kulturen an, die sollen halt nur an ihrem Ort sein. Das heißt, da geht es darum, dass die Wertigkeit jetzt anders ist. Es ist nicht so, dass die Wertigkeit offen ausgesprochen wird. Mhm. Wir sind die Besseren und ihr seid alle weniger wert. Da würde man sich gegen verwehren, weil das kommt einfach nicht gut an. Man würde einfach sowas sagen wie, ja, ist doch viel besser, wenn die Türken in der Türkei wohnen, die Deutschen in Deutschland, weil dann haben alle ihre Ruhe und alles an seinem Platz, in Anführungsstrichen. Und dieses an seinem Platz sein ist dann eben der Wertigkeitsmarker. Das heißt, die Leute sind dort am meisten wert, wo sie vermeintlich natürlicherweise hingehören. Solche Sachen sollte man dann eben aufpassen und darüber kann man ziemlich häufig zumindest erkennen, worum es gehen soll.
Kannst du sagen, wie lange warst du Neonazi, wenn du mit 15, 16 angefangen hast, bis, was würdest du sagen?
Bis 21 etwa.
Also 5, 6 Jahre irgendwie so. Wann war der Moment da, dass erste Zweifel für dich kam, ob das so das absolut Richtige ist?
Das kann man, müsste man aufgliedern, glaube ich, ein kleines bisschen, weil eben dieser, sagen wir mal, der Übergang von den völkisch-nationalistischen, mit Führerprinzip ausgestatteten Organisationsformen hin zu den autonomen Nationalisten hängt ja auch mit einem Zweifel zusammen, nämlich ob diese typisch faschistischen Politiken im historischen Sinne noch so funktionieren können. Das hat aber ja nichts an meinem rassistischen Weltbild erstmal geändert. Das kam dann darüber, dass ich gesagt habe, okay, wir müssen anders agitieren. Da hat sich der Ethnopluralismus dann angeboten. Da war es dann auch schick, dass man sich mit Leuten aus anderen politischen Lagern unterhält. Vielleicht auch bei ICQ, was so eine Vorform von WhatsApp ist, aber deutlich anonymer war. Da hat man sich dann eben mit Antifa-Aktivistinnen und Aktivisten ausgetauscht. Da wurden dann zum Teil auch Argumente gemacht, die recht überzeugend waren. Zum einen, dass unsere Kapitalismusanalyse sehr, sehr verkürzt war, die sich auf die typischen Vorstellungen auch im Nationalsozialismus bezieht. Das heißt, es gibt das schaffende Kapital, das sind die guten hart arbeitenden Leute der Volksgemeinschaft und das raffende Kapital sind natürlich all die Bösen von der Hochfinanz, die nur profitieren, ohne selbst zu arbeiten. Das ist ein Bild, das so weit verbreitet ist, auch in der sogenannten Mitte der Gesellschaft oder auch sogar bei manchen linken Gruppierungen, dass es für mich erstmal sehr anschlussfähig war als jüngerer Mensch zum Beispiel, also weil mein Vater mir immer gesagt hat, in meinem näheren Umfeld gibt es zwei Arten von Menschen, nämlich einmal die guten, hart arbeitenden, solidarischen Ostdeutschen oder auch Ossis und auf der anderen Seite die uns jetzt alles wegnehmen wollen, die Wessis, die gleichzeitig halt habgierig und dumm sind und so weiter. Also ein Argument, das sehr, sehr nah daran angebaut ist und eben auch sehr, sehr nah an verschiedenen anderen antisemitischen Vorstellungen anklingt. Das heißt, diese Sachen anders zu sehen, zu erkennen, dass so einfach nicht ist, ist ein Punkt gewesen, der zum Zweifeln geführt hat. Und auch wenn das ein bisschen abstrakt klingt, das Argument, dass alle Probleme, die reaktionäre oder rassistische Politiken aufmachen, nationalpopulistische Politiken auch, hängen eigentlich immer an gewissen falschen Problemen hängen daran, dass man alle Probleme im Gesellschaftlichen auf Menschengruppen abwälzen möchte.
Also du stellst eine Kausalität her, die immer wieder beim selben Grundproblem landet, obwohl das so nicht stimmt.
Und es ist sozusagen auch immer eine Verallgemeinerung Verallgemeinerung auf Menschengruppen, sei das jetzt eben im typischen Nationalsozialismus, sind das eben die Juden, in heutigen nationalpopulistischen Formen ist es der Islam und die Eliten. Das heißt, da gibt es viele Überschneidungen, eben immer mal ein anderer Begriff, immer mal andere vermeintliche empirische Bezüge, die aufgebaut werden, aber im Großen und Ganzen unterscheidet sich das von der Struktur nicht besonders.
Es gibt aber hast du diese Debatten damals dann schon, sagen wir mal, mit deinen Freunden bei den autonomen Nationalisten dann auch geführt und darüber,
durchaus, ja.
Und darüber ist dann irgendwann auch bei dir eine andere, keine Ahnung, anderes Bewusstsein entstanden, dass du gemerkt hast, ah, das ist gar nicht meine Gruppe und haben die das gecheckt?
Zum Teil. Also das ist auch nur einer der Punkte eben. Also diese Irritationsmomente sind sicherlich wichtig, ist aber nur einer der Punkte, die zum Ausstieg führen können oder dazu, dass sich Leute zurückziehen. Denn es ist ja nicht so, dass überhaupt nicht diskutiert würde dort. Es gibt sehr, sehr viele Grabenkämpfe in all diesen rechten Strukturen. Warum? Na, weil das sind ja alles sehr selbstüberzeugte, hauptsächlich Männer, aber jetzt auch immer mehr Frauen, die so stark von sich selbst überzeugt sind, dass sie natürlich eine ganz eigene Ideologie haben wollen und nur die kann die richtige sein, weil nur das als richtig gelten kann, was man selber sich ausgedacht hat. Von daher gibt es da die ganze Zeit Grabenkämpfe und die Schwierigkeit, inwiefern diese irgendwie nochmal zusammenkommen, ist eigentlich eine, die bei uns die ganze Zeit sehr, sehr wichtig war.
Aber sagst du dann deinen Freunden im Zweifelsfall auch, liebe Leute, jetzt haben wir es ein halbes Jahr oder ein Jahr debattiert, wir finden dann nicht mehr zusammen, ich gehe raus? Also wussten die das?
Es ist so gewesen, dass eben dieses Weg von Problemen nur auf Menschengruppen abwälzen und zu verstehen, dass man gesellschaftliche Strukturen nur anders verändern kann, ist ein Punkt gewesen. Ein anderer war, dass unsere Idee damals zumindest nicht geklappt hat, nämlich eine Reformation des nationalen Widerstands oder einer Naziszene anzuleiten hin zu einer nationalrevolutionären Bewegung. Das ist eine Sache, die jetzt zumindest ein bisschen erfolgreicher passiert durch eben neue rechtsextreme Politiken, die sich bei den Identitären und der AfD manifestieren. Von daher ist das auch eine Form von Desillusionierung. Das heißt, die Politik, wie ich sie machen wollte, hat auch nicht funktioniert. Plus, es gab einen Umdenkungsmoment. Es ist ja nicht so, dass ich von heute auf morgen dort in irgendeiner Weise geläutert wäre, sondern die ersten Zweifel. Und dann folgt da der Rückzug in den Moment, wo dann noch Repressionen dazukommt. Soll heißen, wenn ich Demos anmelde oder Konzerte organisiere mit anderen Leuten, dann sind dort irgendwelche Skinheads, die so für irgendwas machen, dann werde ich trotzdem dafür dran gekriegt, obwohl ich gar nichts mit den Skinheads zu tun haben möchte, außer deren Geld, weil das brauche ich, um politische Aktionen zu machen. Auch das sind eben Überlegungen, die dort mit hineingegangen sind. Das heißt, es ist gar nicht so, dass alle Aussteiger jetzt die großen geläuterten Engelchen auf einmal sind, die erkannt haben, dass sie eigentlich unfrei waren und sowas. Ich habe das Gefühl, das wird viel zu oft so dargestellt. Häufig sind das auch sehr strategische, rationale Überlegungen.
Auch pragmatisch im Sinne von, ich habe mir was vorgestellt, funktioniert nicht, also ist das nicht mehr mein Umfeld.
Von daher, als ich mich zurückgezogen habe, war ich noch ganz klar anti-amerikanisch eingestellt, anti-Zionist und so weiter und so fort. Also ganz viele Sachen, die ich heute sehr kritisch sehen würde. Da sind auch dieses ganze die Welt retten wollen Ding oder sowas ist da auch noch nicht im geringsten reflektiert gewesen, sondern einfach nur, diese Art von Politik klappt so auf alle Fälle nicht und es ist falsch, die Probleme immer so abwälzen zu wollen. Das, was ich die ganze Zeit als das System oder als Kapitalismus beschrieben habe, scheint ganz anders zu funktionieren. Ich weiß noch nicht genau wie, aber auf alle Fälle ist das, was ich hier mache, vollkommen unsinnig, bringt nichts, die Revolution kommt nicht und deshalb kann ich mir das auch sparen, mich auf mein Studium konzentrieren und dann schauen, wie es davon aus weitergeht.
Kannst du denen das sagen? Also dann sagst du deinen Kameraden, so hast du ja vorhin selbst genannt, im Sinne von, pass auf Leute, ab morgen komme ich nicht mehr, weil ich mich meinem Studium widme oder ab nächste Woche Montag komme ich nicht mehr und dann sagen die, nee, klar, Christian, finden wir auch super, dass du da gut bei dir bist und wir akzeptieren das.
Das ging in meinem Fall tatsächlich besser, als es bei anderen Leuten der Fall ist. Es kommt tatsächlich immer auf die Gruppen an, in denen man sich selber organisiert. In meinem Fall ist es ja so gewesen, dass ich eine Kaderfigur war. Das heißt, ich bin sowas wie der Chefideologe dieser Gruppe gewesen und der andere Mensch, der für das leibliche Wohl, für die Organisation von Bussen, von Demos und so weiter verantwortlich war. Aber auch natürlich auch für ideologische Bildung. Der ist mit mir gemeinsam rausgegangen und die dritte Person, die Videoprojekte geleitet hat und für Konzerte und so weiter, hat sich auch so zurückgezogen. Das heißt, die Gruppe ist einfach zusammengestorben. Das heißt, die hätten natürlich noch kommen können und so weiter und so fort, um irgendwas zu erzählen, aber es ist ja vollkommen irrelevant. Die können mich ja nicht dazu zwingen. Das sieht natürlich bei anderen Gruppen ganz anders aus, dass wenn da Leute versuchen, sich zurückzuziehen, halt die Kameraden vor der Tür stehen und sagen, hey, komm doch mal mit und so weiter und so fort, am Anfang vielleicht noch freundlich. Das kann sich dann auch relativ zügig verändern. Da hatte ich eben das Glück, dass ich in einer Position war, wo das überhaupt keine Druckmittel gegen mich gab und ich das frei entscheiden konnte, wenn man so möchte.
Hast du das Gefühl, wenn du auf dich von damals zurückguckst, in diesen, sagen wir mal, intensiven 5, 6 Jahren und heute, du kommst ja, wenn man dich sieht, am Anfang erstmal im Gespräch eher auch ein bisschen zurückhaltender, leiser, durchaus rüber. Im Gespräch hat sich das jetzt auch verändert. Warst du immer so, also auch in der Argumentation, oder man hat ja so ein etwas anderes Bild von einem Neonazi im Kopf. Vielleicht ist etwas zu sehr im Klischee jetzt gerade gedacht bei mir.
Nee, ist durchaus so gewesen, dass ich auch früher versucht habe, oder was heißt versucht habe, auch früher eher am Anfang sehr ruhig und zurückhaltend war. Und mit der Zeit kann es eben sein, dass ich ein bisschen selbstbewusster wirke, für viele Leute auch arrogant oder überheblich. Das zieht sich durchaus durch meine Biografie durch. Das hat viele Leute irritiert, weil sie es nicht gewohnt waren, mit Nazis zu sprechen. Das ist eben eine der wirksamen Strategien der Leute, die halt damals mit mir unterwegs waren und jetzt sich neue Rechte nennen, dass sie so zumindest suggerieren und es glaubhaft machen, dass man mit ihnen sprechen könnte, dass ein Informationsaustausch, ein Dialog möglich wäre. Das ist aber meist eher ein Schein, weil auch damals bei mir natürlich die Idee war, ich hatte verschiedene Bücher gelesen, zum Beispiel Psychologie der Massen von Gustave Le Bon. Übrigens ein Buch, das auch Bernd oder wie auch immer Höcke seinen Schülerinnen und Schülern empfohlen hat im Geschichtsunterricht, wo ganz klar auch schon bei Goebbels benutzt wurde, wie man Leute manipulieren kann, wie man versuchen kann, auf Massen einzuwirken oder eben auch auf andere Menschen. Das heißt, solche Manipulationsvorstellungen spielen da eine Rolle. Und auch der andere Punkt, der meinem damaligen selbst viel, viel mehr oder sehr, sehr stark eine Rolle gespielt hat, jetzt nicht mehr so wichtig ist, sind so die typischen Verschwörungserzählungsmechanismen. Soll heißen, dass eine Person, auf die ich mal abklopfe auf ihre Meinungen, wenn ich da merke, okay, die spielt die typischen Sachen aus der sogenannten Lügenpresse, auch das haben wir damals schon so genannt, die das erzählt, dann weiß ich schon, alles klar, das ist keine Person, von der aus ich ein gutes Argument erwarten kann, weil die spricht gar nicht von einem Ort aus, von dem aus Wahrheit gesprochen wird, weil die ist selber schon umerzogen, selber schon total brainwashed und so weiter und so fort. Und im Gegensatz zu mir, ich habe ja verstanden, wie die Welt funktioniert, wo man richtige Informationen herkommt, wo eigentlich die Wahrheit liegt.
Das heißt, hauptsächlich ist es auf meiner Zunge nicht vereinbar. Also es ist ganz schwer, da irgendwie nochmal so ein Middle Ground zu finden und zu sagen, man begegnet sich irgendwie nochmal für einen gemeinsamen Austausch.
Zumindest nicht, wenn eine Person schon mit der klaren Absicht in ein Gespräch geht, eigentlich nur das Gespräch zu führen, um die andere Person oder das Publikum herum zu manipulieren.
Wenn du mit dem, was du jetzt auch heute Abend oder hier erzählt hast, in Schulklassen gehst, was du ja tust, du hast eine Zeit lang für Exit Deutschland gearbeitet, machst das heute teilweise, glaube ich, sozusagen auf eigenem Ticket oder wirst auch angefragt für solche Veranstaltungen und auch für Schulklassen. Gehst du in eine Schulklasse in kurzer Hose?
Durchaus, ja.
Weil du auf dem Knie eine sehr flächige Tätowierung hast und das kann man googeln über dich. Das war früher mal ein Hakenkreuz.
Es war eigentlich eine schwarze Sonne, in deren Mitte eine Hakenkreuz-Variation war, aber ja.
Wann hast du übertätowiert?
Letztes Jahr erst, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil es sehr teuer ist, auch sehr schwierig, ein Motiv zu finden, das großflächig genug
war. Was ist es denn jetzt eigentlich? Auf dem Knie sieht man nur die...
Ja, das ist eigentlich Teil eines größeren Totenschädels, der zu einer... der zu, sagen wir, historischen Piraten-Symboliken. Also nicht diesen typischen, was man so bei Fluch der Karibik kennt. Das hat gar nichts mit den eigentlichen Piraterieformen zu tun. Und ich habe mich eben sehr stark mit in meinem Studium auch mit Piraterie beschäftigt, weil das eine soziale Bewegung damals tatsächlich war, die durch Filme und Erzählungen sehr, sehr in Missgunst geraten ist, aber die eigentlich einen sehr spannenden Ansatz hatten, mit Ausbeutung am Arbeitsplatz, die sind ja alle dort verprügelt worden von ihren Captains und so weiter, umzugehen, nämlich einfach das Schiff zu übernehmen und dann halt selber zu schauen, wie man
das mit der Revolution bleibt aber offenbar. Also die Idee, irgendwie die Gesellschaft zu verändern, das bleibt dir.
Hat sich ja nichts an dem allgemeinen Zustand hat sich ja nicht so viel geändert, ja. Würde ich sagen. Ich würde jetzt anders vorgehen. Ich würde jetzt eben sagen, es braucht demokratische Mittel dafür. Es ist nicht möglich, einen gewalttätigen Umsturz zu machen, weil es gar nichts bringt. Wenn Menschen keine Lust darauf haben, dass sich Gesellschaftsverhältnisse verändern, dann braucht man das auch nicht machen. Mhm. Von daher muss man es schaffen, dass Menschen einfach auch eben das sehen, dass es in ihrem eigenen Interesse sein kann, dass man Gesellschaft anders und vielleicht nicht auf Eigentumswerten oder sowas anbaut, sondern eben darauf, dass alle Menschen einigermaßen gut leben können, ihre Bedürfnisse befriedigen können oder dergleichen mehr. Ja. Das interessiert mich eben weiterhin.
Christian Weisgerber war ein paar Jahre lang Neonazi, ist ausgestiegen. Und warum und wie es dazu gekommen ist und wer den Weg raus geschafft hat und was seine Gedanken dazu sind, das hat er uns heute Abend erzählt. Vielen Dank, dass du da warst, auch für die Offenheit.
Ja, sehr gern. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne auf der anderen Seite. Das war eine Stunde Talk. Ich bin Sven Präger. Nächste Woche wieder da. Bis dann. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.